Sie hören Kontrafunk aktuell am Freitag. Ich bin Benjamin Golmer und heiße Sie herzlich willkommen. Wir beim Kontrafunk haben ja Mitarbeiter aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die Zusammenarbeit läuft sehr gut, wobei es natürlich auch feine Unterschiede gibt. Auf die hat Bundeskanzler Friedrich Merz vor rund 2 Wochen hingewiesen.
Aber in der Summe arbeiten wir in Deutschland 200 Stunden weniger als unsere Nachbarn in der Schweiz. Sind die eigentlich genetisch so viel anders als wir?
Genetische Unterschiede. Ja, woran liegen denn diese unterschiedlichen Jahresarbeitszeiten? Sind die Deutschen etwa zu faul? Das werden wir heute mit Professor Joachim Ragnitz besprechen. Der Volkswirt vom IFO-Institut erklärt, warum er Teilzeitarbeit für viele Arbeitnehmer für wichtig hält. Außerdem geht es um Toleranz in Deutschland.
Die Deutschen sind viel zu tolerant, das ist ihr Problem. Die Deutschen haben Menschen reingelassen, die so aussehen wie ich, die eine komplett andere Ethnie, andere Kultur, andere Religion mit ins Land bringen und haben sich besser um sie gekümmert, teilweise wie um ihr eigenes Volk. Die Deutschen akzeptieren und tolerieren alles, das ist ihr Problem.
Das sagt ein Mann mit Migrationshintergrund auf dem Instagram-Kanal Hellhörig. Dieses Video wurde 44.000 Mal geliked. Passend zu dieser Aussage sprechen wir heute über Mehrfachehen. Ein Mann, 2 Frauen, 9 Kinder. Den Lebensunterhalt bezahlen die Steuerzahler. Muslimische Familienmodelle in Deutschland, das besprechen wir mit Sigrid Herrmann. Mit Beate Barner geht es um eine Ärztin aus Sachsen, die für ihre Überzeugung ins Gefängnis geht, jahrelang hinter Gittern, weil ihre medizinische Einschätzung nicht zur Corona-Politik passte. Der Kommentar des Tages kommt von Cora Stephan. Bei ihr geht es um die Megasumme von 800 Milliarden Euro, die laut Ministerpräsident Viktor Orban der Ukraine versprochen wurden. Das hören Sie heute bei Kontrafunk aktuell. Eine Familie besteht aus Vater, Mutter, Kind. Noch besser wären aber 2 Kinder, ein Jung und ein Mädchen. In Ausnahmefällen wären es dann 3 oder 4 Kinder, aber bei 4 Kindern, da schauen die Nachbarn schon leicht irritiert. So war das seit Jahrzehnten, aber der Familienbegriff ändert sich. Ob es nur noch Mutter und Vater sind? Nein, wir reden jetzt nicht von Mutter-Mutter-Konstellation oder Vater-Vater mit adoptierten Kindern. Wir reden von Vater, Mutter, Mutter und 9 Kindern. Wir sprechen von muslimischen Familien, die nach Europa kommen und hier die Bräuche ihrer Heimat leben. Solche Beispiele sind von afghanischen und syrischen Familien bekannt geworden und sie stellen die deutsche Verwaltung auf die Probe. Wie soll der Amtsschimmel mit Mehrfachehen umgehen? Wir begrüßen dazu die Publizistin Sigrid Herrmann. Ein Schwerpunkt ihrer Arbeit ist der Islamismus. Schönen guten Tag.
Ja, guten Tag.
Lassen Sie uns zunächst über die Rechtslage sprechen. Ist es in Deutschland erlaubt, eine 2. Frau zu heiraten?
Nein, das ist natürlich nicht erlaubt. Unter einer Ehe wird eine Ehe nach BGB verstanden. Und da ist die Rechtsprechung völlig klar. Jede 2. Eheschließung wäre ungültig und wird auch vor deutschen Standesämtern nicht geschlossen. Deswegen wird vor einer gültigen deutschen Eheschließung auch erstmal geprüft, ob die Ehefähigkeit da ist. Das heißt, ob die Erfordernisse erfüllt sind, wie Mindestalter, Familienstand. Das muss nämlich dann jemand sein, der entweder ledig oder geschieden ist. Und das muss alles bestimmten Erfordernissen genügen.
Wie ist die Rechtslage in muslimischen Ländern? In welchen ist sie anders? Wie verbreitet ist dieses Phänomen von Mehrfachehen?
In muslimischen Ländern haben wir oftmals die Möglichkeit, dass rechtlich gültige und bindende Ehen auch mit mehreren Frauen geschlossen werden können. Und zwar sieht die muslimische Tradition vor, dass ein Mann 4 Frauen heiraten kann. Und diese gültigen Ehen, die vor dem Imam geschlossen werden, werden in muslimischen Ländern dann oftmals auch noch staatlich registriert. Bei Asylbewerbern stehen wir oftmals vor dem Problem, dass in den Herkunftsländern keine staatliche Ordnung mehr in dem Sinne besteht, dass nachweislich gültige Dokumente auch vorliegen und von dort bezogen werden können. Bei zum Beispiel Geflüchteten aus Syrien haben wir oftmals den Fall, dass die dortigen Ämter, wenn die Ehe registriert war, diese noch nicht wieder liefern können. Ja, und bei Afghanistan haben wir zum Beispiel den Fall, dass die dortigen Dokumente generell fraglich sind.
Das bedeutet, die deutschen Ämter haben jetzt die Herausforderung zu bewerten, was hier eigentlich vorliegt. Verstehe ich richtig, dass nicht immer nachweisbar ist, dass die Zweitfrau jetzt tatsächlich eine Zweitfrau ist und das theoretisch auch erfunden werden kann, dass da ein eheähnliches Verhältnis besteht?
Man muss wissen, dass hinsichtlich der rechtlichen Erfordernisse, der Anerkenntnis einer im Ausland geschlossenen Ehe, diese Ehe auch nach dem dortigen Recht gültig und registriert sein muss. Es gibt ja für zum Beispiel Familiennachzug bestimmte Erfordernisse. Das ist im Visumshandbuch des Auswärtigen Amtes dargelegt auf 689 Seiten. Die bestehen, wenn jemand zum Beispiel im Ausland eine Ehe geschlossen hat, wie er diese dann nachweisen kann und nachweisen muss, wenn er sich auf diese Ehe beziehen möchte. Aber bei Ehen, die im Ausland geschlossen sind und die in Deutschland anerkannt werden sollen, ist es so, dass nur die erste Ehe tatsächlich als reguläre Ehe anerkannt werden kann. Eine zweite Frau wird nicht anerkannt.
Das wundert mich jetzt ein bisschen. Wir haben in den vergangenen Monaten ja auch über Gerichtsurteile gesprochen, wo beispielsweise Scharia-Recht zur Anwendung kam. Und es hieß in diesen Kontexten auch immer, auch in Deutschland oder Österreich orientieren sich die Gerichte an den Rechtslagen im Ausland, beispielsweise wenn es um Erbstreitigkeiten geht. Ich dachte, bei Ehen wäre es ähnlich, dass also deutsche Gerichte sagen, ja, nach deutschem Recht wäre diese Ehe nicht möglich, aber wir akzeptieren sie nach syrischem und afghanischem Recht.
Es ist etwas anderes, ob man eine Ehe akzeptiert nach den rechtlichen Gegebenheiten des Herkunftslandes oder ob man sie einer in Deutschland geschlossenen BGB-Ehe gleichstellt. Andere Lebensgemeinschaften können zwar festgestellt werden, aber sie können nicht einer BGB-Ehe gleichgestellt werden. Das ist ein gewisser rechtlicher Unterschied, der aber zum Beispiel im Erbrecht nicht dieselben Folgen hat wie beispielsweise im Ehestandsrecht.
Machen wir mal ein Beispiel von einer prominenten Patchwork-Beziehung. Also Boris Becker, der hat 5 Kinder von 4 Frauen. Und der Unterschied zwischen einer afghanischen Mehrfachehe ist, dass er mit 3 der Frauen nicht mehr zusammen ist. Da könnte man auch eigentlich sagen, dieses Modell in Deutschland mit 2 Frauen und 9 Kindern zu leben, ist eigentlich besser als das Boris Becker-Modell.
Nun, eine Bewertung möchte ich da speziell bei Boris Becker nicht vornehmen. Aber wenn man das mal hernimmt, ist es natürlich auch immer die Frage, wie weit der deutsche Staat da auch die Frauenrechte im Blick hat. Bei einer BGB-Ehe ist die Frau tatsächlich geschützt. Sie hat Rentenansprüche, die sie erwirbt. Und wenn zumindest eine Zugewinngemeinschaft besteht, hat sie auch höhere Ansprüche an eine Versorgung. Das ist natürlich, wenn sozusagen eine zweite Ehe im Ausland geschlossen wurde, aber nicht als BGB-Ehe anerkannt wird, eine andere Sache. Diese Zweitfrau kann gültig verheiratet sein, sozusagen nach dem Recht des Herkunftslandes, aber sie kann keine Rechte, wie sie eine deutsche Ehefrau hat, erwerben.
Ich hätte da noch das Ganze in provokanteren Angebot. Also vielleicht ist dieses Familienmodell ja sogar besser und stabiler. In Deutschland gibt es eine Scheidungsrate von 37% und es herrscht Kinderarmut. Die These ist also, muslimische Ehen werden seltener geschieden. Wenn Erst- und Zweitfrau einander akzeptieren, ergibt sich daraus eine stabile Gemeinschaft und es werden deutlich mehr Kinder gezeugt. Und Kinder sind die Zukunft des Landes, darum im Interesse des Landes.
Also ich finde das jetzt natürlich sehr provokant in der These. Dabei wird nicht berücksichtigt, dass natürlich die Frauenrechte leiden. Und etwas, was auch nicht berücksichtigt wird, dieses Modell des einen Mannes, der mehrere Frauen hat, da wird nicht berücksichtigt, dass bei einer gleichen Geburtenrate von Mädchen und Jungs dann natürlich Jungs übrig bleiben sozusagen, die nicht heiraten können. Das heißt, wenn ein Mann 4 Frauen heiratet, beispielsweise, dann wird dieser eine Mann 3 anderen Männern die Möglichkeit, eine Familie zu haben, wegnehmen.
Die Alternative für Deutschland im Bundestag hat auch versucht herauszufinden, wie viele Zweitfrauen eigentlich nach Deutschland gekommen sind, und zwar im Rahmen dieser Ortskräftepflüge. Darüber konnte die Bundesregierung keine Auskunft geben. Können Sie abschätzen, wie viele Mehrfachehen in Deutschland existieren?
Nein.
Wer hat denn mehrere Frauen? Also von afrikanischen Stämmen, da heißt es immer, das Oberhaupt des Stammes, der besonders wohlhabend ist, der kann sich auch mehrere Frauen und viele Kinder leisten. Würden Sie das für muslimische Länder ebenso sehen, dass es eigentlich reiche oder mächtige Familien sind, die mehrere Frauen haben?
Nun, zum einen ist es so, dass eigentlich an die Mehrehe das Erfordernis geknüpft ist, dass der Mann auch für den Unterhalt von mehreren Frauen sorgen muss. Und wenn man es von der islamischen Seite her betrachtet, also von der religiösen Erfordernis her betrachtet, dann heißt es sogar so, dass er sie gleichermaßen stellen muss. Er kann nicht hergehen und die erste Ehefrau als eine besonders bevorzugte Frau behandeln und dann weitere Ehefrauen finanziell zum Beispiel auf Sparflamme halten. Aber das fällt natürlich in Deutschland, wenn das so weitergeführt wird, nicht mehr so arg ins Gewicht, wenn alle einen Anspruch auf Bürgergeld haben.
Ich denke, da sind wir jetzt am Knackpunkt. Wenn der Mann mehrere Frauen hat und viele Kinder hat, dann wird er für die in Deutschland in Einzelfällen vielleicht sorgen können, aber im Regelfall nicht für sie sorgen können. Und in die Rolle des Finanziers schlüpft dann der Staat. Würden Sie so weit gehen zu sagen, dass der deutsche Staat über Bürgergeld und Wohngeld und andere Sozialleistungen eigentlich diese Familienmodelle fördert, finanziert und erst ermöglicht? Und zwar nicht nur für die Wohlhabenden, sondern am Ende des Tages für alle.
Ja, natürlich, weil die Mehrehe ist für Männer in islamischen Ländern tatsächlich etwas, was sie sich leisten können müssen. Ja, weil der Vater eines Mädchens, das zur Ehe ansteht, der wird sicherlich nicht einem Mann, der die Tochter nicht ernähren kann, geben. Wenn aber jetzt jemand in Deutschland lebt und hier die Versorgung vom Staat übernommen wird, über das Bürgergeld, über das Wohngeld, dann wird das sicherlich anders zu betrachten sein. Und man darf auch nicht außer Acht lassen, dass natürlich in dem Moment, in dem ein Mädchen mit einem Mann verheiratet wird, der hier einen gesicherten Aufenthaltsstatus hat, dass sie auch ein Nachzugsrecht für ihre Familie generiert. Das ist ein zusätzliches Moment, das einen Anreiz schafft.
Für subsidiär Schutzberechtigte hat Innenminister Dobrindt den Familiennachzug ja für 2 Jahre ausgesetzt. Ab Sonntag gelten 10 weitere Länder als sichere Herkunftsländer. Es gibt verstärkte Grenzkontrollen, es gibt Zurückweisungen. Das Einbürgerungsrecht wurde wieder strenger gemacht. Und das ist der Grund, warum Merz und Dobrindt sagen, es gibt in Deutschland eine echte Zuwanderungswende. Sehen Sie diese tatsächlich und auch bei solchen sehr komplexen Fällen wie dem, den wir gerade besprochen haben?
Nein, ich sehe diese Wende tatsächlich noch nicht, weil mittlerweile im Asylrecht derart viele Klagemöglichkeiten installiert worden sind, dass eine Absage nicht mehr mit einer Absage tatsächlich gleichzusetzen ist. Denn die vielfachen Klagemöglichkeiten, die vor Verwaltungsgerichten möglich sind, erlauben eine Verzögerung und Verschleppung der Entscheidung. Und in der Zeit können zum Beispiel in Deutschland Kinder geboren werden. Und alleine über die Geburt eines Kindes in Deutschland von einer Person, die einen zulässigen Aufenthaltsstatus hat, generiert tatsächlich dann auch den Aufenthaltsstatus des jeweiligen Elternteils.
Konkretes Beispiel: Vater lebt hier mit einer Frau und 4 Kindern, holt dann aber ein Kind von einer weiteren Frau aus Afghanistan nach Deutschland. Jetzt lebt das Kind hier und macht geltend, dass es auch mit der Mutter zusammenleben möchte und deswegen wird die Mutter geholt. Ist das so denkbar?
Ja.
Wie soll man denn dem Herr werden? Können Sie sich irgendwie vorstellen, dass die deutsche Bürokratie, die deutsche Politiklandschaft sagt, diese Konzepte funktionieren nicht mehr und jeder, der eine Zweitfrau hat, wird abgeschoben? Das ist doch überhaupt nicht denkbar.
Nein, das halte ich tatsächlich nicht für durchsetzbar in der gegenwärtigen politischen Konstellation. Es ist auch, wenn man andere politische Konstellationen sich vorstellt, sehr schwer vorstellbar, dass man diese doch sehr ausgeuferten Klagemöglichkeiten und Rechtsmöglichkeiten überhaupt noch mal Herr wird. Also das muss man, denke ich, sicherlich an der Wurzel angehen und wird da einige Möglichkeiten beschneiden müssen. Man wird auch die Versorgung von Personen, deren Zuzug fragwürdig ist, sehr stark einkürzen müssen, um einfach diesen Anreiz für mehr Ehen und für einen möglicherweise missbräuchlichen Zuzug zu begrenzen.
Ein Mann, 2 Frauen, 9 Kinder und 12-mal Bürgergeld. Familienmodelle aus fernen Ländern lassen sich auch in Deutschland leben, de facto staatlich gefördert und alimentiert von den Steuerzahlern. Darüber sprachen wir mit der Publizistin Sigrid Herrmann. Herzlichen Dank.
Ich bedanke mich.
Wer aus medizinischen, ethischen oder persönlichen Gründen keine Impfungen anbieten wollte, machte sich weder strafbar, noch mussten Sanktionen befürchtet werden. Das sind die Worte der deutschen Bundesgesundheitsministerin Nina Wagen. Sie antwortete damit auf den Vorwurf von Robert F. Kennedy Jr., ihrem Amtskollegen aus den USA. Wagen sagt nicht die Wahrheit. Das haben wir im Kontrafunk in den vergangenen Wochen mehrfach belegt. Ärzte wurden massiv unter Druck gesetzt und haben Nachteile erfahren. Sie wurden sanktioniert. Wagen sagte auch, dass Ärzte nur vor Gericht stehen, wenn sie Urkundenfälschung begangen haben oder falsche Maskenatteste ausgegeben haben. Das schauen wir uns jetzt genauer an und wir blicken zunächst auf den Fall von Bianca Witschel. Die Hausärztin aus Sachsen wurde vom Landgericht Dresden verurteilt zu einer Freiheitsstrafe von 2 Jahren und 8 Monaten. Dazu begrüßen wir die Fachanwältin für Medizinrecht, Beate Barner, die zu den Ersten gehörte, die sich gegen die Corona-Maßnahmen ausgesprochen haben. Frau Barner, herzlich willkommen.
Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich.
Bianca Witschel war bereits über 1 Jahr in Untersuchungshaft. Im Februar soll sie dann den Rest der Haftstrafe verbüßen. Was wird ihr vorgeworfen?
Es wird ihr vorgeworfen, etwa 1000 Befreiungsatteste für Masken, Kontraindikationsatteste gegen die Covid-Impfung und PCR-Testbefreiungen, soweit es mit diesen Wattestäbchen vorgenommen wurde, ausgestellt zu haben. Sie hat bei den PCR-Tests ausdrücklich gesagt, dass Spucktests möglich sind. Sie hat, soweit ich Frau Witschel in den Interviews richtig verstanden habe, bei den Maskenattesten, vielleicht auch bei den Impfunfähigkeitsbescheinigungen, ihre Patienten allesamt auch persönlich gesehen und untersucht.
Genau, das ist eine spannende Frage. Ja. Die Ärzte für Aufklärung setzen sich ja auch für sie ein und die sagen, in allen Fällen erfolgte eine körperliche Untersuchung und eine Anamnese. Das Gericht spricht aber von Sammeltermin ohne medizinische Untersuchung. Ist das ein Knackpunkt?
Soweit ich es verstanden habe, wurde dazu noch nicht einmal Beweis erhoben. Wenn man einer Ärztin, und Achtung, die Frau Witschel ist Pharmakologin, Toxikologin, also ist auch eben Allgemeinärztin, die weiß, was bei Entbindungen, bei COPDs, als Pharmakologin, als Toxikologin hat sie sich mit den mRNA, mit der Methodik schon Jahre befasst. Sie wusste, das ist ein biologischer Kampfstoff. Sie hat die Patienten untersucht und warum nicht Sammeltermine? Entschuldigung, es gab für das Impfen Sammeltermine am Wochenende, weil es dann noch mehr Geld gab. Statt 28 Euro gab es ja 36 Euro für den schnellen Peaks in 10 Sekunden. Das alles zeigt die unglaubliche Widersprüchlichkeit rund um die gesamten Corona-Prozesse, die bis heute fortdauern und für mich wirklich sehr schwer erträglich sind. Für mich wie für alle anderen Kollegen und betroffenen Ärzte und Patienten auch.
Nehmen wir mal das Beispiel Maskenatteste. Muss der Arzt belegen, dass der einzelne Patient die Maske nicht länger tragen kann, weil er zum Beispiel Asthma hat, COPD, Übergewicht, deswegen nicht gut atmen kann? Oder reicht die allgemeine Einschätzung des Arztes, dass Masken grundsätzlich nicht länger getragen werden sollten? Reicht das auch für einen Attest?
Das ist ja der grundlegende Streit. Was absurd ist, die Corona-Verordnungen haben medizinische Maßnahmen angeordnet. Allgemein und pauschal, ohne Anamnese, ohne persönliche Begutachtung, haben sie 83 Millionen Bürgern vorgeschrieben, Maske tragen zu müssen. Das ist ein komplett neuer Vorgang. Wer Maske tragen muss, muss im Zweifel im Vorfeld beispielsweise arbeitsschutzrechtlich darauf überprüft werden, ob er das kann und wie lang er das kann. Also hier findet ja eine vollständige Umdrehung statt. Der Staat ordnet medizinische Maßnahmen an, sieht allerdings zugleich immerhin Ausnahmen vor, nämlich Befreiung von der Maske und verfolgt diejenigen wenigen Ärzte, der Bürger, die aus triftigen Gründen die Maske nicht tragen konnten, überwiegend. Verfolgt wurden die Patienten und die Ärzte, wenn sie sich auf eine ausdrückliche, rechtlich vorgesehene Ausnahmevorschrift berufen haben. Der Staat darf medizinische Maßnahmen eben nicht anordnen, ohne dass er zuvor angeordnet hätte, bei allen zu verpflichtenden Bürgern vorab eine Prüfung vorzunehmen.
Der Gedanke dahinter war natürlich auch, wir sind jetzt der Überzeugung, dass die Mund-Nasen-Bedeckung hilft. Auch das RKI steht hinter dieser Maßnahme. Und wir können jetzt auch nicht alle Ausnahmefälle so einfach so per Dekret gelten lassen. Wenn das so ist, dann kommt ja jeder und sagt, ich war aber in Bautzen. Verstehen Sie, was ich meine? Es war ja wahrscheinlich ein staatlicher Gedanke dahinter, die Ausnahmemöglichkeiten so gering wie möglich zu halten, wegen des Gesundheitsschutzes.
Genau, dieser Gesundheitsschutz, und das wissen wir, die wir uns damit befassen, ist natürlich ein vorgeschobener. Das RKI hat es immer wieder so gesagt, wenn man sich mit den RKI-Protokollen befasst, hat davor gewarnt, hat gesagt, nützt eigentlich nichts. Da gibt es, ich habe mindestens 10 Stellen gefunden und auch bei Wiederaufnahmeanträgen zitiert. Dann haben wir natürlich Dr. Kieselinski mit seinen Übersichtsstudien. Nichts, aber auch gar nichts hat gewirkt und geholfen. Das ist für mich wirklich eine schwer erträgliche politische Verfolgung, die übrigens weitergeht, jetzt bei Masernimpfungen. Wer sich als Arzt erfrecht, so will ich es mal wirklich formulieren, sich auf die Ausnahmevorschrift zu berufen, Kontraindikationsattest ausstellt, wird strafrechtlich verfolgt.
Wir haben jetzt die WHO, die eine pandemische Notlage ausgerufen hat. Dann haben wir die Ständige Impfkommission, die die mRNA-Produkte auch empfohlen hat. Aus Sicht der Politik waren die Masken sinnvoll und das Robert-Koch-Institut hat dann eben auch letzten Endes seinen Stempel darunter gegeben. Das war also die herrschende Meinung. Jetzt kommen einige Ärzte und ein paar Anwälte und die sagen, wir gehen diese herrschende Meinung aber an. Und das in einer pandemischen Lage. Das heißt, die Politik argumentiert ja, dass sie letzten Endes gemeingefährlich sind. Und weil sie damals gemeingefährlich waren und gegen die herrschende Meinung von sehr vielen Wissenschaftlern gesprochen haben, müssen wir sie jetzt noch aburteilen und bestrafen, damit das beim nächsten Mal nicht passiert.
Genau, das ist eben zu befürchten, dass genau das der Trend ist. Wer als WHO-Direktor, dem ja hundertfacher Völkermord wahrscheinlich nicht zu Unrecht von immerhin einer führenden englischen Zeitung vorgeworfen wird, wer da also eine Pandemie ausruft, auf wessen Zuruf auch immer, der soll der alleinige Berechtigte sein. Alle haben zu folgen, dafür werden sie auch ausreichend geschmiert, um es mal zu sagen. Es gab bei den Ärzten die Vorhaltepauschale, Corona-Pauschalen, doppelt so teuer bezahlten Impfungen und so weiter. Das ist der Trend zum durchgeimpften Bürger auf Staatsbefehl, was die Impfungen anbelangt. Es ist aber eben auch der Trend zum Bürger, der, um es jetzt mal salopp zu sagen, genauso wie die Ärzte das Maul halten soll, wenn der Staat irgendwas behauptet und damit einhergeht natürlich die Beschränkung und Sanktionierung von Journalisten und eben hier jetzt bei den Ärzten auch derjenigen, die es gewagt haben, sich dagegen zu stellen. Wobei ich noch ganz zurück zu Ihrer Eingangsaussage von Frau Bundesgesundheitsministerin Warken. Richtig ist allerdings schon, dass Ärzte nicht gezwungen wurden zu impfen. Aber haben sie sich kritisch geäußert? Wurden sie von den Ärztekammern verfolgt? Sie bekamen, da habe ich auch mehrere Fälle, tatsächlich Bußgelder. Also da wurde man medial gleich zerrissen. Also man wurde geframed als was auch immer, unwissenschaftlich oder Nazi oder AfD oder psychiatrischer Fall oder was eben halt gerade dann für die jeweilige Person irgendwie so passend schien. Das ist der Punkt. Ärzte wurden nicht zum Impfen gezwungen, aber verfolgt, wenn sie sozusagen auch aktiv beispielsweise die Kontraindikationsatteste gegen die Covid-Impfung, heute ist es die Masernimpfung, ausgestellt haben.
Wir berichten ja immer wieder über diese Gerichtsverfahren und über diese Ärzte. Wir sprechen auch mit diesen Ärzten. Und wenn ich das mal so zusammenfassen darf, es brauchte sehr viel Mut und es brauchte auch einen sehr gestärkten Charakter zu sagen, ich stelle mich gegen diese herrschende Meinung und ich riskiere da jetzt auch was. Mein Eindruck ist auch, dass die Ärzte das nicht bereuen, dass sie vor Gericht sind. Selbst wenn sie verurteilt werden, bereuen sie es nicht wirklich, weil sie immer noch sagen, ich stehe dahinter, ich musste das genauso machen. Sie haben ja selber auch Mandanten, die Ärzte sind und belangt werden. Wie gehen die damit um, dass jetzt vielleicht sogar ihr gesamter Beruf weg ist, ihr Lebenswerk weg ist?
Bei Frau Witschel haben sie wirklich die Existenz komplett zerstört. Andere Ärzte, Bodo Schiffmann, Carola Javid-Kistel und andere sind ausgewandert. Afrika, Südamerika, Russland habe ich gehört. Die haben sich hierdurch der möglichen Strafverfolgung entzogen. Andere wie beispielsweise Dr. Monika Zhang, der 4000 Maskenbefreiungsatteste vorgeworfen wurden, hat sich dem Verfahren gestellt, hat bis zur letzten Instanz erfolglos gekämpft, aber immerhin gab es Anführungszeichen nur im Vergleich zu Frau Witschel eine Freiheitsstrafe zur Bewährung von 2 Jahren. Über 2 Jahre ist also keine Bewährung mehr möglich. Frau Dr. Zhang kann weiterarbeiten bislang, privatärztlich, und geht jetzt sogar in den Wahlkampf für den Landtag. Also es sind schon unterschiedliche auch Verläufe, dass es aber ein massiver Vertrauensverlust oder kompletter Vertrauensbruch sowohl in die deutsche Justiz als auch in die Wissenschaft und Medizin darstellt für eine Meinung. Medizin ist ja nun keine Mathematik, auch Juristerei ist keine Mathematik, dass man hierfür so hart bestraft werden kann in einem angeblichen Rechtsstaat, in einer angeblichen Demokratie, das erschüttert mit Sicherheit alle Ärzte. Es erschüttert aber genauso die Tausenden, vielleicht Zehntausenden betroffenen Patienten rund um diese gesamten Corona-Maßnahmen, denen vorgeworfen wurde, Anstiftung oder Gebrauch eines angeblich unrichtigen Maskenattests. Das Oberlandesgericht Bayern hat in einem von mir vertretenen Fall den Patienten, obwohl der Arzt nachweislich untersucht hat, das zeigt ja auch die Scheinheiligkeit, verurteilt. Freisprüche von Amtsgerichten, die wenigen, die es gab, werden mit Berufung durch die Staatsanwaltschaft angegriffen und in der nächsten Instanz aufgehoben. Ich habe noch immer laufende Verfahren. Zuletzt war das in den letzten 6 Monaten beim Landgericht Mannheim. Also trotz einer fortschreitenden Erkenntnis rennen wir gegen eine Betonmauer in der deutschen Justiz. Und das ist für die Betroffenen ebenso frustrierend wie für uns wenigen Anwälte, die wir uns dagegen stellen. Das Spiel geht ja so, habe ich Impfstoff, brauche ich Pandemie, ob das Vogelgrippe oder RSV oder was immer Sie da in der Pipeline haben oder ein Spannungsfall. Diese Quote von 1 Promille muss sich erhöhen.
Ärzte im Gefängnis, Mediziner hinter Gittern, das ist Realität in Deutschland. Staatsanwaltschaften und Richter arbeiten seit Jahren die Pandemie-Maßnahmen auf und belangen Ärzte und Patienten. Doch auch wir arbeiten das auf. Der Kontrafunk dokumentiert das Vorgehen der Gerichte und der Politik. Wir dokumentieren das für die Geschichtsbücher. Und wir bedanken uns bei der Rechtsanwältin Beate Bahner für das Gespräch.
Sehr gerne.
Die Gasrechnung ist jetzt doppelt so hoch. Toilettenpapier, Öl oder Gurken sind zeitweise im Preis explodiert. Jedes Jahr fließen Milliarden Euro Richtung Ukraine. Und die Verpflegung von geflüchteten Ukrainern im Inland kommt noch hinzu. Die Kosten des de facto Kriegs der EU mit Russland sind bereits immens. Aber noch lange nicht alles. Cora Stephan kommentiert den 800-Milliarden-Plan.
Ich habe unseren Außenminister, den Herrn Wadefuhl, doch gewiss richtig verstanden, als er meinte, man könne Syrer nicht in ihr Land zurückschicken, das sei nämlich ziemlich zerstört. Besser, sie bleiben in Deutschland und erhalten Bürgergeld an zweiter Stelle direkt hinter den Ukrainern. Vorbildlich. Nein, wir knausern nicht. Im Unterschied zum ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban. Der hat sich geschockt darüber gezeigt, dass die Staats- und Regierungschefs der EU offenbar stillschweigend einer ukrainischen Forderung nach Finanzhilfen in Höhe von 800 Milliarden Dollar für die kommenden 10 Jahre zugestimmt haben. Zuzüglich 700 Milliarden für Militärausgaben. Zuzüglich EU-Beitritt bis 2027. Das immerhin würde das Ende der EU beschleunigen. Hat Viktor Orban sich das ausgedacht? Oder stimmt das etwa? Dann hätte Deutschland als größter Nettobeitragszahler der EU ein weiteres Problem. Und wir verstehen jetzt erst recht, warum Bundeskanzler Friedrich Merz seine Untertanen als faule Säcke beschimpft, die zu wenig arbeiten und zu früh verrentet werden wollen. Ob ihm schon mal die Idee gekommen ist, das könne auch daran liegen, dass Arbeit sich immer weniger lohnt, wenn man den Zugriff eines hochverschuldeten Staates fürchten muss, der nicht nur bei den Reichen hinlangt, die längst die Flucht ergriffen haben, sondern auch auf Oma ihr klein Häuschen schielt. Und ist ihm nicht aufgefallen, dass mehr und mehr Menschen arbeitslos werden, weil Unternehmen vor steigenden Kosten und wachsender Bürokratie kapitulieren, den Laden dicht machen oder ihn in ein anderes Land transferieren? Sollen die Freigesetzten, wie es euphemistisch heißt, doch Pfandflaschen sammeln? Tja, doch die könnten bald ein knappes Gut sein. Und das Bürgergeld wird ja für Ukrainer, Syrer und Afghanen gebraucht. Allein die Zahlungsansprüche für Bedarfsgemeinschaften mit mindestens einem Ukrainer belaufen sich bis Ende 2025 übrigens auf 21,4 Milliarden Euro. Das ist Wahnsinn mit Methode. Immer weiter Geld in ein korruptes System wie die Ukraine pumpen? Und was heißt hier überhaupt Wiederaufbau? Das umkämpfte Gebiet ist im Vergleich zur restlichen Ukraine relativ klein und wer zu Beginn nicht, wie viele, nach Russland fliehen wollte, hätte in der Ukraine selbst Platz gefunden, vielleicht nicht gerade im luxuriösen Skigebiet, aber immerhin. Und wieso sollten Syrer nicht in der Lage sein, ihr Land selbst wieder aufzubauen? Ist nicht womöglich Rassist, wer ihnen das nicht zutraut? Die Allzuständigkeit für Wohl und Wehe anderer Völker und Länder bekommt Deutschland nicht. Die Milliarden für die Ukraine könnten allerdings das System vollständig zum Einsturz bringen. Doch halt, hilft Alice Weidels Idee weiter. Sie forderte auf einer Wahlkampfveranstaltung in Heilbronn Schadensersatz für die Sprengung der Nord Stream Pipeline. Ein Land, das so etwas tut, ist nicht unser Freund. Dass die Ukraine hinter der Sabotage steckt, vermutet auch der Bundesgerichtshof. Dort spricht man von dringendem Tatverdacht, von hochwahrscheinlicher Beteiligung und von Indizien, die eine staatliche Steuerung des Geschehens nahelegen. Alice Weidel is right, postet Viktor Orban dazu. Doch selbst ein Schadensersatz und die Rückzahlung von Hilfsgeldern in Höhe von 70 Milliarden wären nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Und ob das Umrubeln der vergoldeten Klos in den Badezimmern von Selenskis Freunden genug abwirft? Ein Ergebnis jedenfalls könnte all das haben. Dass die Deutschen und ihre Kollegen mit Migrationshintergrund, die arbeiten, sich das Gekläffe von oben nicht mehr gefallen lassen.
Das war unser Kommentar des Tages von Cora Stephan. Der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz hat mal wieder einen rausgehauen. Er fragt sich, ob es genetische Unterschiede zwischen Schweizern und Deutschen gibt. Die Deutschen würden zu wenig arbeiten. Das versucht er dann mit den jährlichen Arbeitsstunden zu belegen. Nach dem verbalen Vorstoß folgte dann auch der politische. In einem Antrag zum CDU-Bundesparteitag ist von Lifestyle-Teilzeit die Rede. Was damit gemeint ist, junge, leistungsfähige Arbeitnehmer entscheiden sich gegen Vollzeit. Sie genießen stattdessen mehr Freizeit und wehren sich gegen zu hohen Arbeitsdruck. 4-Tage-Woche und Work-Life-Balance schaden dem Wohlstand, so Friedrich Merz. Dazu begrüßen wir Professor Joachim Ragnitz. Der Volkswirt ist stellvertretender Geschäftsführer des IFO-Instituts am Standort Dresden. Herr Ragnitz, herzlich willkommen.
Ja, hallo.
Fangen wir mal mit dem Vorwurf an, die Deutschen würden zu wenig arbeiten. Der Kanzler sagte, die Deutschen würden 200 Stunden weniger arbeiten als die Schweizer. Dann kamen aber Stimmen auf, man könne die Arbeitsstunden der beiden Länder gar nicht vergleichen. Wie sehen Sie das?
Die Zahlen stimmen, aber man muss natürlich sehen, halt, es gibt da unterschiedliche institutionelle Mechanismen, unterschiedliche Präferenzen. Ganz grundsätzlich ist es so, halt, dass diese Unterschiede in den Arbeitszeiten sehr stark damit zu tun haben, dass wir halt in Deutschland relativ viele Frauen haben, die nur Teilzeit arbeiten und dementsprechend, weil das alles in die Summe dann mit einbezogen wird, kommt da diese deutlich geringere Zahl dann eben halt heraus. Aber jetzt kann man nicht einfach sagen, wir arbeiten zu wenig oder sowas, sondern muss man sich fragen, warum wählen die Leute Teilzeit in Deutschland? Warum ist das in der Schweiz nicht so stark verbreitet? Ist also eine ganz andere Debatte, die da eigentlich geführt werden muss. Man kann das jetzt nicht auf Faulheit oder Ähnliches zurückführen.
Frauen haben Sie jetzt schon genannt. Das Nürnberger Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung hat im September mitgeteilt, dass die Teilzeitquote bei 40% liegt. Also 4 von 10 arbeiten nicht Vollzeit. Welche Modelle fallen da noch drunter?
Wir haben ja in Deutschland so einen Rechtsanspruch auf Teilzeit. Ne? Also das hat man mal eingeführt vor einiger Zeit, weil man eben gesagt hat, na, so eine starre Arbeitszeit passt nicht in die heutige Zeit hinein. Und wenn die Menschen eben entweder eine Präferenz haben, weniger zu arbeiten und dafür dann auf Einkommen verzichten, muss man das einfach so akzeptieren. Aber man muss natürlich auch sehen, es gibt eine ganze Masse von Menschen, die halt sagen, naja, entweder es lohnt sich überhaupt nicht mehr zu arbeiten, weil der Steuersatz zu hoch ist. Das ist die eine Kategorie. Oder andere Leute können gar nicht Vollzeit arbeiten, weil sie entweder Kinder zu betreuen haben oder ältere Angehörige zu betreuen haben, weil sie vielleicht nebenher noch eine Ausbildung machen, weil sie vielleicht auch gesundheitlich eingeschränkt sind. Also das sind die Gründe, die man da eben berücksichtigen muss. Und dementsprechend kann man jetzt nicht einfach sagen, wie es jetzt in diesem Leitantrag für den CDU-Parteitag da auch formuliert ist, da ist viel Lifestyle-Teilzeit dabei. Also man hat so Angaben darüber, da kann man halt sehen, naja, ungefähr bei 28% der Leute, die wollen tatsächlich nicht mehr arbeiten. Die übrigen haben aber Gründe dafür, die halt in ihren Lebensumständen begründet sind.
Ich nehme durchaus wahr, dass Menschen sagen, ich möchte nicht mehr so viel arbeiten, weil arbeiten, das kann ja nicht nur mein Leben sein. Ich stehe morgens auf, dann gehe ich zur Arbeit, dann komme ich wieder, dann ist auch schon wieder dunkel, dann bin ich müde, dann mache ich mir was zu essen, dann gehe ich schlafen, gehe ich wieder auf die Arbeit. Ja, aber das ist die Realität, die wir beide auf jeden Fall so kennengelernt haben. Mein Gefühl ist, dass dieselben Leute, die das sagen, dass sie da keine Lust drauf haben, dieselben sind, die dann sagen, aber meine Miete ist zu hoch. Ich kann mir gar keine Wohnung leisten und ein Haus kaufen kann ich mir schon mal gar nicht.
Ja, da ist so ein gewisser Widerspruch drin, dass man halt sagt, hier irgendwie auf der einen Seite will ich meine Work-Life-Balance irgendwie in Ordnung bringen. Gerade jüngere Leute sind dann ja häufig so, dass halt Life dann wichtiger ist als Work. Ne? Aber gleichzeitig sagen die dann halt auch, naja, ist alles so teuer geworden, ich kann mir das alles nicht leisten. Ne? Also da muss man halt den Leuten dann auch sagen, ja, wenn ihr weniger arbeitet, habt ihr zwar mehr Life, also mehr Freizeitmöglichkeiten oder ehrenamtliche Tätigkeiten oder sonst was, aber das geht dann natürlich zulasten des Einkommens und dann muss man da die entsprechenden Abstriche machen. Und bei den wenigen, die dann halt tatsächlich freiwillig Teilzeit arbeiten, muss man sehen, ein Großteil von denen machen das einfach, weil es sich nicht lohnt. Also wenn sie mehr arbeiten und davon wird dann irgendwie über soziale Abgaben und über Steuern, weil sie meinetwegen verheiratet sind und dann halt den hohen Steuersatz ihres Lebenspartners dann irgendwie mit belastet werden. Also für die lohnt es sich ja nicht, dann irgendwie mehr zu arbeiten, weil dann hinterher nur noch, was weiß ich, wenn sie Pech haben, 40% übrig bleiben. Und da überlegt man sich dann tatsächlich halt, warum soll ich mir da krumm machen und für das bisschen, was ich dann zusätzlich kriege. Letzten Endes muss man dann also tatsächlich überlegen, wie man dann halt die Progression des Steuersystems möglicherweise abbauen kann, wie man möglicherweise es auch erreichen kann, dass wir eben bei den Sozialabgaben irgendwie eine Dämpfung hinkriegen. Das sind dann aber die schwerwiegenden Themen und diejenigen, die halt politisch auch viel, viel schwieriger zu regeln sind.
Ich habe neulich mal wieder CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann gesehen. Ich kann ja schon mitsprechen, wenn der vor die Kamera tritt. Gleich kommt wieder, Leistung muss sich wieder lohnen und wir müssen das wieder lohnenswert machen zu arbeiten. Das habe ich bei Ihnen auch gerade auch rausgehört. Jetzt haben wir also die eine Situation, Sie sagen, okay, da müssen wir halt Steuern senken, vor allem so im unteren, mittleren Einkommensbereich. Und dann kommen die Leute, die richtig viel verdienen, aber auch schon mindestens 42%, wahrscheinlich sogar über 50% ihres Einkommens abgeben. Die Leute, die zu diesen Spitzenverdiener-Leistungsträgern hören. Also wem wollen sie denn jetzt mehr geben? Allen?
Nein, nein. Also man muss schon sehen, wir haben ja diese Progression des Steuersystems. Das heißt, der Steuersatz, den sie zu zahlen haben, steigt mit den Einkommen. Aber wir haben da irgendwie aufgrund von kalter Progression dass halt also irgendwie nominal wegen Inflation die Löhne steigen, dass aber nicht irgendwie sich in den Steuerfreibeträgen dann auch entsprechend dabei berücksichtigt wird, führt dann dazu, dass wir schon in sehr niedrigen Einkommensbereichen sehr starke Progression haben, also einen sehr starken Anstieg des Steuersatzes. Und das wäre das Mindeste, dass man sagt halt, naja, dieser Mittelstandsbauch, wie das dann genannt wird, dass man versucht, den abzubauen. Und dann können Sie von mir aus halt sagen, erhöhen wir den reichen Steuersatz ab einem relativ hohen Einkommen, ein paar hunderttausend, dann erhöht sich dann die marginale Steuerlast dann von 42% auf 45%. Wenn die dann auf 47% steigt, ist das wahrscheinlich auch nicht das Problem und führt vermutlich auch nicht dazu, dass in dieser Gruppe dann die Leistungsanreize irgendwie reduziert werden, sondern diese Leistungsanreize werden dadurch gemindert, dass halt bei der großen Masse der Leute mit niedrigem und mittlerem Einkommen, dass da halt die Progression so stark zuschlägt.
Wir haben eine Gemeinsamkeit. Wir haben beide das Grundstudium der Wirtschaftswissenschaften hinter uns. Nach diesem Grundstudium gehen die in zwei Richtungen. Die eine wären Betriebswirte, die anderen Volkswirte. Volkswirte müssen viel rechnen, es ist sehr mathematisch. Darum gehen viele lieber in die Richtung Betriebswirtschaftslehre. Von den Betriebswirten gehen aber immer mehr in die Richtung Marketing. Da macht keiner mehr Steuerrecht, sondern die machen alle die weichen Fächer. Und das passt zu dem, was wir so hören. Da werden die jungen Leute Influencer, dann werden sie Sozialarbeiter, Integrationshelfer. Also eher so eine Art weiche Neigungsberufe und gehen nicht in die Naturwissenschaften, wo wir möglicherweise KI-Entwickler bräuchten oder Physiker, die das Land in die Zukunft bringen. Das mag jetzt vielleicht so eine Art Vorteil sein, aber ich bin gespannt, was Sie dazu zu sagen haben.
Ja, wir haben in der Tat so ein Problem, dass halt eher schwere Berufe von den Leuten gemieden werden. Also es hat viel sicherlich mit, jetzt komme ich auch mit dem Wort Lifestyle zu tun, gerade bei jüngeren Leuten, die dann halt irgendwie dann auch das Vorbild haben, naja, ich will Influencer werden, damit kann ich viel Geld verdienen, relativ schnell, ohne großartig arbeiten zu müssen. Und da haben wir dann tatsächlich zunehmend einen Mangel an den sogenannten schweren Fächern, also vor allem die MINT-Sachen, die wir tatsächlich brauchen. Aber da müssen sie dann eben ganz früh anfangen und sagen, irgendwie, wir müssen in Schulen irgendwie das Interesse für naturwissenschaftliche und mathematische Fächer wecken. Wir müssen dort versuchen, irgendwie auch berufsvorbereitende Maßnahmen zu machen, dass die Leute dann halt merken, naja, so ein Handwerk ist eben auch ein sinnvoller Beruf. Man kann da irgendwie auch dran gehen und sagen halt, naja, gerade diese mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächern, da haben wir so ein Defizit an Frauen, die das machen, also jungen Mädchen, müsste man versuchen, das eben auch beizubringen. Das sind letzten Endes die Sachen, die halt tatsächlich eine hohe Produktivität aufweisen und wahrscheinlich auch einen gesellschaftlich höheren Nutzen haben, als wenn man irgendwie Influencer wird. Ist dann aber Frage von Erziehung, von Vorbildern, von schulischer Ausbildung und Ähnlichem.
Ich glaube, der Gedanke von Friedrich Merz und der Mittelstandsunion ist in etwa folgender. Deutschland ist auf dem absteigenden Ast. Wir haben Probleme mit teuren Ressourcen, mit teurer Energieversorgung. Wir haben hohe Lohnnebenkosten. Gute Ideen haben wir immer weniger. Und dann schauen wir in die USA, wo sehr wenig Urlaub gemacht wird. Dann schauen wir nach China, wo gearbeitet wird bis zum Umfallen. Dann schauen wir nach Korea, ein Land, was mal wirklich arm war und sich da durch knallharte Arbeit rausgearbeitet hat. Und dann schauen wir nach Deutschland und hier fragen die Leute nach Homeoffice und nach 4-Tage-Woche. Was meinen Sie denn? Wie wird sich das in den nächsten Jahren eigentlich entwickeln? Kann man mit diesen Sozialstandards, die man hier hat, tatsächlich konkurrenzfähig sein gegenüber solchen Ländern?
Es ist verdammt schwer. Also jetzt muss man natürlich sehen, in den USA ist ein ganz anderes Arbeitsethos. Ich meine, die Chinesen, die Koreaner sind hungrig drauf, ihren Wohlstand zu steigern und dementsprechend werden die natürlich auch drauf gedrillt, mit zu den Besten zu gehören. Also das fängt ja auch schon dort in den Schulen an. So gesehen kann man sagen, in der Tat sind wir hier so ein bisschen bequem geworden in Deutschland. Der Beginn war ja dann eben auch, naja, wir haben diese ganzen eher schwierigen Rahmenbedingungen da, also hohe Lohnnebenkosten aufgrund der Demografie beispielsweise, hohe Steuersätze aufgrund eines ineffizienten Staatssystems. Und ich meine, letzten Endes muss man auch hier wieder versuchen, da erstmal ranzugehen, um zu erreichen, dass halt Leistung sich dann auch irgendwo wieder lohnt, dass das Geld dann auch so eingesetzt wird, dass man eine hohe Produktivitätssteigerung mit erreichen kann, dass man es auch schafft, stärker in Innovationen insgesamt zu investieren. All das kriegen wir in Deutschland irgendwie nicht auf die Reihe. Also diese ganze Debatte um die Arbeitszeit, finde ich, ist jetzt wirklich nur ein Nebenkriegsschauplatz. Die Probleme liegen viel, viel tiefer, nämlich dass halt unser Wachstumsmodell, so wie wir es in der Vergangenheit gehabt haben, massiv unter Druck geraten ist durch andere Länder und wir halt irgendwie es noch nicht begriffen haben, dass wir so, wie es früher vielleicht mal gewesen ist, einfach nicht mehr weitermachen können.
Wir sehen Insolvenzwellen, die immer wieder durch das Land jagen. Wir hören täglich von auch größeren Betriebsschließungen oder Verlagerungen und dann steht ja diese große Geschichte KI-Revolution vor uns. Ist es denkbar, dass es bald gar nicht mehr darum geht, dass irgendwer länger arbeitet, sondern dass es darum geht, dass hier mit hoher Arbeitslosigkeit zu kämpfen ist und Fachkräfteproblem gar nicht mehr existiert?
Naja, man muss sehen, auf der einen Seite haben wir einen deutlichen Rückgang an Bevölkerung zu erwarten, vor allem von erwerbsfähiger Bevölkerung. Das heißt, wir müssen schon allein, um halt diesen Mangel an Arbeitskräften, der auf uns zukommt, jetzt mit der Verrentung der geburtenstarken Jahrgänge, schon deswegen müssen wir versuchen, mit weniger Arbeitskräften auch rauszukommen. Aber es gibt ja auch Bereiche, wo Beschäftigung aufgebaut wird. Alles, was mit Gesundheit und Pflege zu tun hat zum Beispiel, weil dort steigt der Bedarf. Es ist natürlich nicht unbedingt etwas, was unser Wohlstandsniveau dann retten kann. Es kann die Beschäftigung sichern helfen, aber das sind Bereiche, die halt eher arbeitsintensiv sind, wo die Löhne nicht so hoch sind, wo die Produktivität, also auch die Wertschöpfung nicht so hoch ist. Also so gesehen stehen wir vor einem Strukturwandel, der dazu führt, die Industrie wird tendenziell abgebaut und die Volkswirtschaft, die weniger wichtige Bereiche, die expandieren, aber sie expandieren deswegen, weil wir halt aufgrund der alternden Bevölkerung da einen höheren Bedarf haben.
Wenn Sie von Transformation sprechen, da denke ich natürlich an die Energiemärkte. Also es steht ja noch eine hunderte Milliarden Euro teure Umstrukturierung des Stromnetzes an. Dann hört man sehr viel von Umstellung auf Wasserstoff. Man hört aber auch viel von Pleiten im Bereich Wasserstoff. Die Industrie soll elektrifiziert werden, die Mobilität soll elektrifiziert werden. Man schafft aber gleichzeitig keine günstigen Ressourcen wie Gas ran, weil man auch nicht bereit ist, mit dem Gaslieferanten Nummer 1 zu sprechen. Ich habe jetzt eher den Eindruck, dass das, was Merz und Co. gerade machen, ist, sich populistisch ein Thema rauszusuchen, über das man jetzt mal sprechen kann. Aber die tatsächlichen Probleme, auch die Überschuldung und die steigende Zinslast, die daraus resultiert, in die Zukunft zu verschieben.
Also ob dieses Thema mit den Arbeitszeiten jetzt irgendwie mit Blick auf Populismus jetzt so unbedingt zielführend ist, weiß ich nicht. Aber das Problem, was Sie ansprechen, ist in der Tat da. Wir haben diesen Weg zu der Dekarbonisierung bis 2045 eingeschlagen, wo man sich echt fragt, wie das funktionieren soll. Da gibt es quantitative Ziele, wie viel CO2 man in 2030 noch ausstoßen darf. Und 2045 ist dann ganz Schluss. Da man das nicht unbedingt mit Technologien schafft und mit Erreichung von höherer Energieeffizienz oder sowas, wird das dazu führen, dass das letztendlich nur geht, indem man die Produktion einschränkt. Der erste große Fehler. Und der zweite Fehler ist dann sicherlich auch zu sagen halt, naja, wir wollen jetzt nicht nur CO2 einsparen, sondern wir wollen auch den Energieverbrauch massiv senken, aber gleichzeitig irgendwie auf Elektromobilität setzen und auf mehr Strom für die ganze Wärmeerzeugung, mehr Strom für die Stahlproduktion und Ähnliches. Man muss dann wirklich überlegen, ist diese Dekarbonisierungsstrategie, die wir in Deutschland fahren, ist sie nicht eigentlich Selbstmord? Weil Energie ist ein wichtiger Produktionsfaktor. Wenn der schwächer da ist, kriegen wir ein Problem.
In den 90er Jahren war Teilzeit die Ausnahme. Heute ist sie Realität. Das sagt das Nürnberger Institut für Arbeitsmarktforschung. Über Vor- und Nachteile dessen und über den Wirtschaftsstandort Deutschland sprachen wir mit Professor Joachim Ragnitz vom IFO-Institut. Vielen Dank.
Vielen Dank auch.
Das war's für heute mit Kontrafunk aktuell. Ich bin Benjamin Golme und darf Ihnen jetzt schon mal ein schönes Wochenende wünschen. Aber Kontrafunk hat natürlich auch heute noch viel zu bieten. Unsere Anwälte und Richter finden sich zusammen, um über den Rechtsstaat zu sprechen. Da geht es heute um das Verfahren gegen Professor Martin Wagner und warum dadurch ein AfD-Verbotsverfahren vielleicht unmöglich wird. Rechtssicherheit für die größte Oppositionspartei, freie Fahrt für die AfD. Das hören Sie heute um 10, 16 und 22 Uhr in unserer Sendung Der Rechtsstaat.